Deutschlandfunk.
Wenn es bei Mia früher um ihren Bruder ging, war das kein leichtes Gesprächsthema für sie.
Ich habe das, glaube ich, lange immer so ein bisschen verstecken wollen, dass ich einen Bruder mit Down-Syndrom habe. Ich glaube einfach, wäre das gesellschaftlich von Anfang an so ein bisschen anders gewesen, von wegen mehr Offenheit, mehr Zugänge für Menschen mit Beeinträchtigungen, dann hätte ich, glaube ich, auch anders gedacht.
Heute setzt sich Mia für Inklusion ein, beruflich, ehrenamtlich und in der Öffentlichkeit. Aber warum ist das immer noch so ein schwieriges Thema für unsere Gesellschaft?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Ich schaue mir hier Gefühle und Situationen an, die uns im Alltag ständig begegnen und versuche gemeinsam mit GesprächspartnerInnen zu verstehen, wo diese Gefühle herkommen und wie wir besser mit ihnen umgehen können. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, wie diese Folge entstanden ist. Mia, die habt ihr eben schon kurz gehört, hat uns eine Mail geschrieben. Inklusion sei ein Thema, das sie schon ihr gesamtes Leben begleitet und sie würde gern drüber sprechen, weil es noch immer zu wenig Beachtung findet. Und wir dachten uns in der Redaktion, klar, wichtiges Thema, lass uns drüber sprechen. Dann kamen die konkreten Fragen. Mit wem sprechen wir? Wie können wir dieses große Thema Inklusion gut angehen, ohne zu sehr zu verallgemeinern, aber auch ohne Menschen auszuschließen? Auch uns fehlen Berührungspunkte. Wie ändern wir das? Am besten, indem wir mit behinderten Menschen selbst sprechen. Mit Mia reden wir also gleich. Wir wollen erstmal Barrieren entdecken, die nicht behinderte Menschen vielleicht im Alltag gar nicht so auf dem Schirm haben. Also haben wir gefragt, welche Barrieren sind das? Und welche Erwartungen habt ihr an die Gesellschaft, was Inklusion angeht?
Ich bin Linda, Autistin mit ADHS und in meinem Alltag stoße ich auf viele kleine Hürden, die andere oft nicht wahrnehmen. Zum Beispiel beim Einkaufen zu grelles Licht, zu laute Musik, zu viel Chaos oder bei ÄrztInnen lange Wartezeiten. Ein lautes Wartezimmer, das ist für mich die komplette Reizüberflutung. Und das ist nicht einfach nur anstrengend, sondern führt dazu, dass ich bestimmte Orte und Termine komplett meide. Und was am meisten wehtut, ist, dass ich das ständig erklären muss, warum ich bestimmte Dinge nicht machen kann oder anders mache. Viele denken, man sieht keine Einschränkung, also kann es ja nicht so schlimm sein und können sich nicht vorstellen, wie anstrengend es wirklich sein kann. Ich wünsche mir Räume, die mitgedacht sind und in denen es Rückzugsorte gibt. Barrierefreiheit fängt für mich bei der Frage an, wie fühlt sich dieser Ort an für Menschen, die anders wahrnehmen, anders denken und anders funktionieren. Ich wünsche mir, dass Menschen ohne Behinderung nicht nur über uns reden, sondern auch mit uns. Dass sie nicht auf die Barrieren warten, die sie selbst betreffen, sondern sich anfangen zu fragen, wen lassen wir denn hier gerade vielleicht außen vor? Inklusion bedeutet für mich, dass Räume, Angebote, Gespräche von Anfang an so gestaltet sind, dass niemand sich verbiegen muss, um dabei sein zu können. Und ich habe keine Lust mehr, ständig diejenige zu sein, die sagt, das geht so für mich nicht, das funktioniert nicht. Ich wünsche mir, dass diese Verantwortung ein bisschen mehr geteilt wird. Und manchmal wünsche ich mir auch einfach ein ehrliches, ich glaube, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber ich würde es unglaublich gern besser machen. Das reicht oft schon, um sich nicht allein zu fühlen.
Hey, ich bin Katrin und ich habe eine Hörbehinderung. Also ich stelle immer mal wieder fest, für viele ist Barrierefreiheit einfach nur etwas, woran sie nur denken, wenn es um Rampen oder Aufzüge geht. Für mich bedeutet es aber auch, dass Informationen zugänglich sind, zum Beispiel durch Untertitel bei Videos oder auch bei Veranstaltungen. Was mir im Alltag aber oft noch viel schwerer fällt, sind nicht die technischen Barrieren, sondern die Barrieren, die alle eigentlich in ihren Köpfen tragen. Menschen reagieren so oft unsicher, wenn sie merken, dass ich etwas nicht höre. Und dann vermeiden sie es, Dinge noch einmal zu wiederholen. Andere sprechen da auf einmal viel zu laut oder ich werde grundsätzlich anders behandelt, als wäre ich nicht die gleiche Person wie vorher auch. Ich finde, wir müssten grundsätzlich unsere Vorstellung von Normalität mal verändern. Behinderungen sind einfach kein Sonderfall, sondern sie gehören zur Gesellschaft einfach dazu. Inklusion darf nicht einfach nur ein schönes Wort in politischen Reden bleiben, sie muss von uns auch gelebt werden. Also das heißt, wir alle müssen zuhören, offen Fragen stellen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Katrin meinte auch, wir müssen endlich weg davon, dass nur Menschen mit Behinderungen für Inklusion und Barrierefreiheit kämpfen und stattdessen mal damit anfangen, dass alle Verantwortung dafür übernehmen.
Ich bin Cindy Kling, Best-Performerin und Schauspielerin und trage auf beiden Seiten Cochlea-Implantaten, aber medizinisch gesehen bin ich gehörlos. Im Alltag begegnen mir oft Hürden, insbesondere im Bereich der Kommunikation. Also alles, was mit Sprache zu tun hat, ist quasi auch eine Barriere für mich, weil die Welt lautsprachlich geprägt ist und lautsprachlich um die Welt geht. Und ich aber eher auch mehr auf Gebärdensprache fokussiert bin. Das fängt schon an, wenn ich einen Film schauen möchte, muss ich dann vorher immer schauen, okay, hat es Untertitel oder hat es nicht? In den meisten Fällen heutzutage ja, aber es gibt immer noch Filme oder vor allem private Dienstleister im Fernsehen, die keine Untertitel anbieten. Und das ist natürlich schade und so kann ich nicht teilhaben. Ich kann auch nicht einfach so auf eine Veranstaltung gehen. Also ich kann das natürlich schon, aber ich kann halt nicht dran teilhaben, weil ich überhaupt nicht verstehe, was vorne dann abgeht. Sei es auch nur die Dorffeste, die ich besuchen möchte oder eine Comedy-Show oder tatsächlich auch ein Konzert. Ich stehe nicht nur gerne auf der Bühne, sondern ich besuche auch sehr, sehr gerne Konzerte. Und wenn sie dann auch mit Deaf-Performern begleitet werden, ist es natürlich ein Highlight. Und das ist natürlich jetzt mittlerweile immer noch sehr selten der Fall. Ich würde mir wünschen, dass Barrierefreiheit auch gehörlose Menschen mitdenkt. Das ist halt natürlich noch sehr, sehr selten der Fall und das ist natürlich schade. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass Menschen ohne Behinderung offener sind gegenüber gehörlosen Menschen und wenn sie einen gehörlosen Menschen begegnen, nicht in Panik geraten und abhauen. Auch natürlich würde ich mir wünschen, dass Gebärdensprache mehr verbreitet wird, dass mehr Menschen es lernen und dass die Angebote größer werden. Denn Gebärdensprache ist eine schöne Sprache. Und ich sage immer, wir lernen lesen, schreiben und sprechen. Warum nicht auch Gebärden?
Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Wir haben uns für dieses Thema auch entschieden, weil wir eine Mail von Mia bekommen haben. Sie ist die Schwester eines Mannes mit Down-Syndrom und sie wünscht sich bis heute, dass ihr Bruder anders hätte aufwachsen können.
Ich glaube, mehr Zugang zur Gesellschaft oder zu öffentlichen Angeboten. Ich meine, wir kennen das ja alle, so Sportvereine etc. Aber wo genau sind in solchen Vereinen Menschen mit Beeinträchtigung? Davon gibt es einfach viel zu wenig. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da einfach viel mehr Selbstverständlichkeit vorhanden ist, dass solche Menschen, sag ich mal in Anführungsstrichen, auch einfach hingehen können und dabei sein können.
Hm. Und gab es Dinge, die du dir gewünscht hast als seine Schwester?
Das ist eine gute Frage. Ich habe das, glaube ich, lange immer so ein bisschen verstecken wollen, dass ich einen Bruder mit Down-Syndrom habe. Ich glaube einfach, wäre das gesellschaftlich von Anfang an so ein bisschen anders gewesen, von wegen mehr Offenheit, mehr Zugänge für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dann hätte ich, glaube ich, auch anders gedacht, als ich ein bisschen kleiner war oder ein bisschen jünger war. War das eher so, warum habe ich einen Bruder mit Down-Syndrom? Warum ausgerechnet ich? Und ich wusste halt auch, dass das gesellschaftlich oder auch gerade unter Kindern und Jugendlichen so ein großes Thema war, von wegen, ja, die doofen Downies oder ähnliches. Sowas wird ja gerne mal als Beleidigung genutzt. Von daher hatte ich da gar nicht so große Wünsche. Jetzt im Nachhinein denke ich mir halt, schade, dass das eigentlich so war und dass es nicht viel mehr Angebote für die Menschen gibt und dass es nicht als selbstverständlich angesehen wird, dass sie genauso zur Gesellschaft gehören wie du und ich.
Würdest du also vielleicht sogar sagen, du hattest so ein bisschen Berührungsängste mit der Behinderung deines Bruders, wenn du auch nicht wolltest, dass das jemand anderes weiß?
Absolut, absolut. Hm. Also auch wenn die zum Beispiel Sommerfeste oder sowas an der Schule hatten. Ich bin zwar mitgegangen, weil meine Eltern das natürlich auch irgendwie wollten. Und ich hatte dennoch irgendwie immer so ein bisschen Angst, würde ich sagen. Ich fand das immer alles so ein bisschen gruselig, weil es für mich halt überhaupt nicht selbstverständlich war, all die Menschen genauso auch draußen irgendwo in der Stadt zu sehen. Und dadurch, das war dann eine totale Reizüberflutung. Du kommst dahin, dann sind da 150, 200 Schüler mit Beeinträchtigungen, weil viele kennen auch einfach nicht das von wegen Nähe und Distanz. Das war dann, die kommen dann angelaufen und freuen sich und umarmen dich. Die sind halt super offen und herzlich und überrennen einen dann ganz oft. Und das überfordert einen, wenn man damit halt wenig zu tun hatte, bis hin zu gar nicht. Das ist irgendwie wie so eine andere Welt erstmal. Ja, damit hatte ich auf jeden Fall große Schwierigkeiten, bis ich dann das FSJ angefangen habe.
Hier mal ein ganz kurzer Cliffhanger, wie Mia jetzt nach dem FSJ auf Behinderungen schaut, das hören wir gleich. Davor noch ein kleiner, transparenter Hinweis. Das Thema Inklusion ist breit und vielfältig. In dieser Folge können wir nur Aspekte abbilden. Menschen mit Behinderungen sollten überall teilhaben können. Das sollte doch Inklusion eigentlich meinen. Oder ist das zu kurz gedacht? Zeit, bei der Wissenschaft nachzufragen. Sarah Karim ist Soziologin und hat sich auf die Soziologie der Behinderung und Disability Studies spezialisiert.
In der Soziologie ist Inklusion auch erstmal ein ganz neutraler Begriff, der eigentlich nur bezeichnet, ob wir in irgendetwas eingeschlossen sind, mitmachen können sozusagen oder eben nicht. Deswegen finde ich es oft auch ganz interessant, sich quasi umgekehrt auch anzugucken, warum Inklusion überhaupt notwendig geworden ist. Das heißt, sich zu fragen, welche Bereiche in unserer Gesellschaft für wen exkludierend sind.
Obwohl Inklusion heißt, dass alle mitmachen können sollen, werden behinderte Menschen oft trotzdem weiter ausgeschlossen. Sie arbeiten an speziellen Orten, gehen auf Förderschulen, sind woanders und eben nicht dabei. Sarah Karim sagt, wir leben deshalb in einer einschließenden Exklusion. Und das, obwohl Inklusion rechtlich verankert ist.
1994 wurde zum Beispiel auch in den Artikel 3 des Grundgesetzes der Satz aufgenommen, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also in diesen allgemeinen Gleichberechtigungsgrundsatz. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite, quasi globale, sehr wichtige Schritt war eben die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention in 2008. Das hat Deutschland auch ratifiziert und sich damit eigentlich verpflichtet, Inklusion eben in allen Lebensbereichen für Menschen mit Behinderung umzusetzen.
Nur die Realität sieht anders aus. Deutschland hat auch einige Rügen von der UN bekommen, vor allem dafür, dass das Schulsystem eben nicht inklusiv genug ist und nicht genug angestrebt wird, das Förderschulsystem abzuschaffen. Und auch der Arbeitsmarkt ist in Deutschland ein Problem. Etwa 300.000 behinderte Menschen arbeiten in Werkstätten, wo sie nicht mal den Mindestlohn bekommen. Und auch da wird gerügt, dass Deutschland sich nicht genug Mühe gibt, das abzuschaffen. Eine Veränderung ist politisch erstmal nicht in Sicht.
Also was natürlich Fakt ist, ist, dass so Parteien wie die AfD auch mit Inklusion nicht viel anfangen können. Also Björn Höcke hat das als Irrweg bezeichnet. Die sind sehr für den Erhalt der Förderschulen. Genau, ich glaube, das ist unzweifelhaft, dass je stärker diese Kräfte werden, desto schlechter es auch für Menschen mit Behinderungen aussieht. Was natürlich gleichzeitig noch das Problem ist, ist, wenn es überhaupt Politiken gibt, die zum Beispiel Austerität bevorzugen, wenn sozialstaatliche Dinge abgebaut werden, also Wohlfahrtsstaat abgebaut wird, das trifft Menschen mit Behinderung immer noch mal in besonderer Weise. Oder wenn es eben bei der Gesundheitsversorgung Rückschritte gibt und so weiter.
Mittlerweile hat sich Mia zu einer Aktivistin für Inklusion entwickelt. Sie trainiert ehrenamtlich ein Sportteam mit behinderten Kindern, ist bei den Special Olympics engagiert und steht auch mit ihrer Heimatstadt im Austausch zu diesem Thema. Aber sie stößt bei ihrem Aktivismus auch auf Grenzen.
Absolut. Oft ist tatsächlich ein Problem das Finanzielle. Dann heißt es, wir haben kein Geld. Das ist ein ganz, ganz großes Problem jedes Mal. Genauso wie die Fachkräfte fehlen. Fachkräfte und das Finanzielle, das sind zwei Punkte, also da wird man echt so ein bisschen bescheuert, weil ich sage immer wieder, Teilhabe ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht. Und dass es dann ganz oft an Kräften oder finanziellen Mitteln scheitert, das ist echt frustrierend, weil es sind ja Menschen wie jeder andere und dass wir sie irgendwie teilweise exkludieren aufgrund irgendwelchen finanziellen Mitteln oder Fachkräften, das ist sehr, sehr frustrierend auf jeden Fall.
Kennst du Menschen, die sich für Inklusion einsetzen, obwohl sie selbst keine Behinderung haben und auch keine Menschen mit Behinderung im Umfeld haben?
Tatsächlich nicht, nein. Also auch jetzt, wenn ich so mal zurückblicke auf die Arbeit als Schulbegleitung, ich bin immer wirklich nur auf Leute getroffen, die selber irgendwelche Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung haben oder vielleicht selber an einer Beeinträchtigung, ich sag mal in Anführungsstrichen, leiden. Aber so Menschen, die noch gar keine Berührungspunkte hatten mit Menschen mit Beeinträchtigung, kenne ich keinen, nein.
Was würdest du den Menschen raten, die Inklusion mehr mitdenken wollen?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall offen sein und auf die Menschen zugehen und auch Betroffene mit einzubeziehen. Das ist super, super wichtig, weil ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass wir Dinge umsetzen wollen oder über Dinge reden, aber gar keinen blassen Schimmer darüber haben, wie genau wir das eigentlich angehen sollen oder was genau wir da eigentlich tun. Es ist halt super schwer, Dinge umzusetzen, wenn man Betroffene nicht mit einbezieht. Das funktioniert einfach nicht. Und das sollte auf jeden Fall viel, viel mehr geschehen.
Ohne funktionierende Inklusion haben Menschen ohne Behinderungen oft keine Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung. Aber auch nicht behinderte Menschen haben ein Recht darauf, mit behinderten Menschen zusammenzuleben. Das sagt Raoul Krauthausen. Er ist Autor, Inklusionsaktivist und Speaker. Und er meint, die Schwierigkeiten, die beginnen manchmal schon bei dem Wort behindert.
Ich mache die Beobachtung, dass es oft daran liegt, dass nicht behinderte Menschen sich bei dem Wort behindert irgendwie unwohl fühlen. Mhm. Dass sie dann so eine Art Kloß im Hals haben oder Schuldgefühle entwickeln und das dann lieber euphemisieren, also dann eben mit so anderen Begriffen um sich schlagen, sowas wie anders begabt, herausgefordert, beeinträchtigt oder special need, nur um dieses Wort zu vermeiden. Und wenn man sie dann fragt, wo kommt denn deine Angst her, dann sagen sie ganz offen, dass das Wort behindert ja im Alltag oft auch als Schimpfwort gebraucht wird, ne? Bist du behindert oder so? Und dann antworte ich, naja, aber das hat man mit dem Wort schwul ja auch. Also es wird ja auch nicht immer positiv benutzt, wenn man jemanden beleidigen will. Dann fällt auch oft auf dem Schulhof der Satz, bist du schwul oder was? Und es hat aber nicht dazu geführt, dass schwule Männer das Wort schwul meiden, sondern im Gegenteil. Das Wort schwul sagen die genauso selbstbewusst, wie sich das auch gehört, beim Wort Behinderung. Behinderte Menschen nennen sich in der Regel behindert. Und dass die Nichtbehinderten ein Problem mit dem Wort haben, ist letztendlich nicht das Problem der Menschen mit Behinderung.
Hast du den Eindruck, das könnte vielleicht auch an zu wenigen Berührungspunkten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung liegen?
Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Da, wo Behinderung oder Inklusion als Thema aufkommt, dauert es nicht lange, bis irgendjemand sagt, wir müssen die Berührungsängste abbauen, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken und so weiter. Das sind dann so Floskeln, die schnell gesagt werden. Und ich finde diese Sätze auch ein bisschen gefährlich, weil sie sind konsequenzlos. Also wenn ich jetzt fragen würde, was heißt denn das, Berührungsängste abbauen, was heißt denn das, Barrieren in den Köpfen senken, dann kommt da oft zum Schweigen. Die Leute wissen nicht genau, wie man das jetzt am besten macht. Und einige antworten dann, ja, wir müssen aufklären. Dann frage ich, aber was wollt ihr denn aufklären? Dass behinderte Menschen auch Menschen sind? Das ist doch eigentlich allgemein Wissen. Da braucht man jetzt keine Aufklärung für. Was erwarten Menschen eigentlich? Erwarten jetzt eine Anleitung? Sowas wie von 1 bis 10, so machst du es richtig. Und führt das nicht am Ende dazu, und das ist leider die Erfahrung, die ich mache, dass auf der anderen Seite dann auch eine Erwartung entsteht, bevor ich mit behinderten Menschen überhaupt interagiere, brauche ich erstmal eine Ausbildung. Also, um deine Frage zu beantworten, was würde wirklich was ändern im Sinne der Ängste beseitigen, im Sinne der Aufklärung, im Sinne der Barrieren in den Köpfen, dann ist es die Begegnung und nicht die Berührung. Es ist, dass wir es den nicht behinderten Menschen zu einfach machen, sich dem Thema Behinderung zu entziehen.
Das heißt, ich als nicht behinderter Mensch sollte einfach ohne Angst möglichst vielen behinderten Menschen begegnen und dann der Rest passiert, sage ich mal, von ganz allein, einfach weil ich menschlich mit ihnen interagiere und dann merke, ja, okay.
Genau, zu versuchen, über die Behinderung hinaus zu blicken. Also es ist keine gute Kennenlernfrage, jemanden mit Behinderung zu fragen, warum sitzt du im Rollstuhl, sondern eine gute Kennenlernfrage ist wie bei jedem anderen Menschen auch, ey, wie heißt du, wo kommst du her, wo gehst du hin, was sind deine Ziele, Wünsche, Träume, solche Fragen zu stellen. Und wo kommst du her, jetzt nicht im Sinne von, wo bist du geboren, sondern heute Morgen, wo hast du das Haus verlassen, was ist dein Ziel. Und so lernen wir dann auch die Menschen kennen und deren eigentlichen Alltagsthemen, die sie beschäftigen, weil wenn ich selber aus mir herausblicke als Mensch mit Behinderung, dann denke ich ja nicht permanent daran, dass ich behindert bin. Ich habe halt Projekte, ich habe Themen, ich gucke auch gerne mal bei Netflix oder esse ein Eis, was nicht behinderte Menschen ja auch tun.
Wenn ich das jetzt höre und mir denke, ja, es stimmt, ich mache es mir zu einfach als nicht behinderter Mensch zum Beispiel und gehe dem Thema irgendwie aus dem Weg und kann mein Leben damit irgendwie auch leben und mir aber denke, ich möchte das ändern. Was glaubst du, wären gute erste Schritte?
Also behinderte Menschen kann man ja auch nicht am Baum pflücken und jetzt sagen, ja, eben. Wir werden jetzt beste Freunde. So, das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Genauso wie mit schwarzen Menschen. Von denen kennen wir wahrscheinlich auch viel zu wenige, obwohl wir sie täglich im Stadtbild sehen. Und ich glaube, es fängt mit Neugier an. Es fängt damit an, sich wirklich zu interessieren, wie geht es Menschen mit Behinderung? Da kann man Literatur kaufen von Autorinnen mit Behinderung. Man kann sich Filme anschauen. Man kann Serien sich anschauen. Sex Education fällt mir jetzt spontan ein auf Netflix. Das ist eine ganz gute Serie, wo auch Behinderung beiläufig im Kontext Sexualität zum Beispiel gezeigt wird. Auf Arte gibt es eine tolle Serie, die ist 1,20 Meter, handelt von einer jungen Frau, die ihre Sexualität entdeckt und eine Behinderung hat, wo authentische Repräsentation auch ein wichtiges Thema ist. Und ansonsten, keine Ahnung, wenn du morgen in deinen KaninchenzüchterInnenverein gehst und der ist zufällig im Erdgeschoss, dann schreib es doch auf die Website, dass der Verein eigentlich im Erdgeschoss ist und das auch für Menschen im Rollstuhl möglich wäre. Einfach, weil behinderte Menschen ja ihr Leben lang gelernt haben, sie müssen ständig fragen, ob etwas zugänglich ist. Und meistens gibt es keine Antwort oder die Antwort nein, leider nicht. Und wenn jetzt mal aktiv kommuniziert wird, hey, zufälligerweise ist unser KaninchenzüchterInnenverein oder die Yoga- oder Tanzgruppe barrierefrei, kommt doch gern vorbei. Also dann fühlt man sich auch viel mehr eingeladen. Oder wenn wir morgen zu unserem ArbeitgeberInnen gehen, können wir auch schon die Vorgesetzten oder Personalabteilung fragen, warum haben wir eigentlich hier keine Kolleginnen mit Behinderung im Deutschlandfunk Nova oder beim Deutschlandfunk insgesamt oder so wenige, so wenig sichtbare auch. Und dann letztendlich auch aus der Perspektive von nicht behinderten Menschen kommunizieren, dass hier offensichtlich etwas fehlt.
Ich merke, wenn du über dieses ganze Thema sprichst, offensichtlicherweise, weil du dich ja auch eben ständig dazu gefragt wirst, fühlst du da ganz viel und hast ganz viele Gefühle, die dich antreiben. Was sollten wir eigentlich alle bei diesem Thema Inklusion fühlen? Sollte es so ein bisschen Wut sein, dass es immer noch nicht so weit ist?
Ich glaube, es sollte Neugier sein. Also irgendwie sind wir alle nur noch wütend. Und ich glaube, was wir schon auch brauchen, ist eine gewisse Neugier. Eine Neugier, okay, wie ist denn eigentlich deine Perspektive? Und denen dann auch erstmal zu glauben, anstatt sie immer gleich wieder sofort in Frage zu stellen. Sondern für den Moment kann ich akzeptieren, dass deine Perspektive diese ist. Meine Realität spiegelt es gerade nicht wieder. Aber ich bin bereit, ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Sekunden deinen Gedankengang zu folgen. Das wäre schon ein großer Schritt für Neugier.
Aus dieser Neugier könnten ja dann echte Begegnungen entstehen. Auf die kommt es am Ende an. Das hat Raoul Krauthausen zum Abschluss nochmal betont.
Ich glaube, es geht wirklich um die fehlende Begegnung. Und wir können uns jedes Mal die Frage stellen, warum begegnen wir im Alltag so wenig Menschen mit Behinderung, wenn doch 10% unserer Gesellschaft eine Behinderung hat? Warum ist nicht jeder Zehnte in unserem Freundeskreis behindert? Und wir werden das jetzt auch nicht so schnell ändern können, wahrscheinlich, aber wir können den ersten Schritt gehen. Wenn wir das Thema immer nur den Behinderten überlassen oder auch das Thema Migration immer nur den Migrantinnen überlassen, das Thema Gendern immer nur den Nicht-Männern überlassen, dann kommen wir da keinen Schritt weiter.
Mia macht ja genau das. Sie engagiert sich als Mensch ohne Behinderung für Inklusion, vor allem für Kinder, schafft Begegnungen und sie sagt, man kann auch ganz klein anfangen.
Ich finde es halt einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass Menschen einfach viel offener sein sollten und wir aufhören sollten, so ein bisschen das Schubladendenken zu haben. Ich finde ganz oft einfach, dass ein Lächeln schon so, so viel ausmachen kann, auch wenn dann irgendwie gerade ein Kind da wütet und die Mama oder der Papa oder wer auch immer gerade verzweifelt daneben steht und sich denkt, oh Gott, wie peinlich. Vielleicht einfach mal ein Lächeln oder ähnliches. Ich glaube, das kann die Welt verändern und das zählt auf jeden Fall. Das ist so, so wichtig, damit wir einfach im Allgemeinen was Großes ändern können. Wir müssen klein anfangen.
Das Team für diese Folge: Anne Göbel, Ivy Norti, Celine Wegert, Jan Morgenstern und ich, Przemek Żuk. Schön, dass ihr gehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu in der Deutschlandfunk-App.